Ja, als ich heute so im Wald, ich wusste gar nicht, was soll ich denn jetzt predigen. Dann hörte ich immer Bewährung und Auserwählung, erklär das mal mehr. Da dachte ich, ja, wie soll ich das denn erklären? Also in Matthäus 20, ist das 20, wo das steht? Ja, 20 Vers 16, da steht, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein, denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Da habe ich von, also so lange wie ich diesen Vers kenne, immer gegrübelt. Was bedeutet das denn? Viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Das bedeutet, dass eigentlich, es steht in der Bibel, er möchte, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt. Gott möchte nicht, dass irgendeiner verloren geht. Deshalb hat er die ganze Schöpfung erlöst durch das Blut Jesu Christi. Und er hat allen Menschen dieses Angebot gemacht, komm zurück zum Vater. Also jeder ist berufen, zu Gott zu kommen. Aber da ist noch viel mehr drin. Diese Auserwählung ist auch, dass wir ein Erbe haben. Diese Auserwählung ist, dass wir sogar Braut sein können. Aber nicht alle machen diese Auserwählung fest. Nicht alle verstehen, dass es mehr gibt, als ich bin gerade gerettet. Also erlöst ist, es steht in der Bibel, alle, die seinen Namen anrufen, die werden erlöst sein, die werden befreit sein, die werden ihm gehören. Ja? Die sind erstmal erlöst. Und das bedeutet auch, also wenn ich sterbe und du hast Jesus angenommen, dann bist du nicht in der Hölle. Du bist im Himmel, ist schon mal klasse. Ja? Da sind ganz viele. Das ist schon mal klasse, wenn du das schon mal festgemacht hast. Das ist richtig gut. So, aber es gibt noch wesentlich mehr. So, und jetzt gehen wir noch mal in 2. Petrus. Moment. Vers 10, 1 Vers 10. Darum, Brüder, wir Schwestern auch, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. So, und als ich da so darüber begrübelte, dann habe ich mein altes Tagebuch rausgeholt, ich habe so einige davon, und habe da mal so reingeguckt. Und dann fiel mir so auf, dass Bruce Allen mal über Rebekka gepredigt hat. Und das hat mich richtig angesprochen. So, und da können wir mal aufschlagen, weil das Rebekka steht für die Braut, ja, und da kann man so richtig toll erkennen, was ist denn die Braut? Wenn man auserwählt, was ist die Charakterisierung der Braut? Alle sind zu berufen, aber nicht alle sind auserwählt. Und im Hohelied, da steht, das sind ganz viele Frauen und auch Mädchen, aber nur die eine ist die Auserwählte. Aber nur die eine ist die Auserwählte. Und diese Auserwählte, die muss einfach auch voller Liebe hinter dem Bräutigam her sein. Ja, das ist so, da muss eine Beziehung entstehen. So, jetzt gehen wir mal 1. Mose 24. Rebekka wird Isaaks Frau und Abraham war alt und recht betagt und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. Und Abraham sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der Verwalter aller seiner Güter war, lege doch deine Hand unter meine Hüfte, dass ich dich schwören lasse bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinen Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft ziehst und meinen Sohn Isaak dort eine Frau nimmst. Also die Kanaaniter, da waren Mischungen drin. Das sind doch die Philister, die da wohnen, wo wir jetzt Palästinenser kennen. Und da gab es auch die Riesen. Da gab es, die haben sich gemischt mit Engelsblut. Und deshalb durfte der Isaak auf gar keinen eine Frau von diesem Mischvolk haben. Denn Gott hat darauf Wert gelegt, dass das ein reines Blut war. Denn aus dieser Linie sollte Jesus hervorkommen. Und da durfte kein Mischblut sein, da durfte nichts Unreines sein. Ja, und deshalb hat er seinen Eliezer, seinen Knecht geschickt. Und der sollte gehen und eine Frau holen. Wir wissen ja, Abraham wurde aus Chaldea, das ist da Irak, ist das schon Irak? Ja, ungefähr. Da wurde er rausgerufen aus seiner Verwandtschaft, aus seinem Haus und er sollte gehen in ein Land, was Gott ihm zeigte. Und das war Israel. Ja, und er hat dort ein Erbe für Abraham gehabt. Und er hat ihn rausgerufen aus der Verwandtschaft. Aber nur er sollte halt gehen und er ist gegangen. Und die anderen, die Verwandten, waren noch da. Die waren noch da in diesem Gebiet, Chaldea-Gebiet. So, und da musste jetzt der Knecht hingehen und sagte dann, wie soll das laufen, wenn die nicht mit mir kommen will? Und dann sagte der, da sprach der Knecht zu ihm, vielleicht will aber die Frau mir nicht in dieses Land folgen. Soll ich dann deinen Sohn wieder zurückbringen in das Land, aus dem du ausgezogen bist? Abraham sprach zu ihm, hüte dich, meinen Sohn wieder dorthin zu bringen, auf gar keinen Fall. Israel ist das auserwählte Land. Und in Israel hat Gott was vorgehabt. In Israel wollte er sich verherrlichen. So, und der Herr, der Gott des Himmels und der mich herausgenommen hat aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Geburt und der mit mir geredet hat und mir auch geschworen und gesagt hat, dieses Land will ich deinem Samen geben. Der wird seinen Engel vor dir her senden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst. Wenn die Frau dir aber nicht nachfolgen will, so bist du entbunden von dem Eid, den du mir geschworen hast. Nur bring meinen Sohn bloß nicht wieder dahin. Also er ist für Israel bestimmt. Er ist der Gründer von Israel. Da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor ihm in dieser Sache. Und der Knecht nahm 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin mit allerlei Gütern seines Herrn. Und er machte sich auf und zog nach Aram, nach Naharaim, zu der Stadt Nahors. Da ließ er die Kamele sich draußen vor der Stadt lagern bei einem Wasserbrunnen am Abend zur Zeit, da die Jungfrauen herauszugehen pflegten, um Wasser zu schöpfen. Und er sprach, O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute gelingen und erweise deine Gnade an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und sie spricht, trinke. Und auch deine Kamele will ich trinken. So möge sie diejenige sein, die du deinem Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit erwiesen hast. Und es geschah, ehe er noch ausgeredet hatte, siehe, da kam Rebekka heraus, die Tochter Betuels, und ein Sohn der Milka, der Frau Nahors, des Bruders Abrahams war. Und sie trug einen Krug auf ihrer Schulter. Sie war ein sehr schönes Mädchen, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt, und sie stieg zum Brunnen hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder hinauf. Da lief der Knecht ihr entgegen und sprach, lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken. Und sie sprach, trinke, mein Herr. Und sie ließ den Krug sogleich auf ihre Hand nieder und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, auch deinen Kamelen will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. 10 Kamele trinken eine ganze Menge Wasser, bis sie genug getrunken haben. Wow! Und sie eilte und leerte den Krug aus in die Tränke und lief nochmals zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte für alle seine Kamele. Und der Mann war erstaunt über sie, schwieg aber still, bis er erkannt hatte, ob der Herr seine Reise habe gelingen lassen. Also das sind so Merkmale einer Braut. Diese Frau, die ist demütig, die ist so demütig, dass sie sagt, ich will dir dienen. Wisst ihr, dass Demut und Dienst zusammengehören? Hm? Daran erkennst du, wie du dienst, daran erkennst du, wie demütig du bist. Und wenn du keinen Bock hast zu dienen, dann bist du überhaupt nicht demütig. Ja? Demut und Dienen, das gehört absolut zusammen. Und wenn jemand unwillig ist zu dienen, dann hat er keine Demut. Also diese beiden Sachen, daran erkennt man die Braut. Die Braut ist demütig und die Braut möchte dienen. Die Braut sucht sich nicht selbst, sondern sie sucht das Gute des anderen. In der Bibel steht, einer achte den anderen höher als sich selbst. Das kannst du in deinem Fleisch überhaupt nicht, das schaffst du nicht. Ja? Aber wenn du aus Gott geboren bist, wenn du den Geist aus Gottes Geist hast, dann bist du da bestrebt dran, den anderen höher zu achten als dich selbst. Dann suchst du nicht das Deine, sondern du suchst das, wie du den anderen dienen kannst. Und das ist ein wahrer Leiter, der den anderen dient aus Liebe und nicht irgendwie aus Geld, wie viele Pastoren. Ja, das ist für die einfach nur noch ein Beruf geworden. Die haben das studiert und dann geben sie die Nahrung weiter, aber kriegen eine Menge Kohle am Ende, ne, jeden Monat. So, und wenn du das aus Beruf machst, dann ist dein Herz kein Herz einer Braut. Dann ist dein Herz nach Mammon gerichtet. Und da merkst du schon, gehörst du wirklich zur Braut. Viele sind berufen, aber nur wenige sind wirklich auserwählt. So, und hier sehen wir, nachdem sie die alle getränkt hatte, er machte sich so seine Gedanken. Und dann Vers 22, und es geschah, als die Kamele alle getrunken hatten, da nahm er einen goldenen Ring, einen halben Schekel schwer und zwei Armbänder für ihre Hände, 10 Schekel Gold schwer und sprach, sage mir doch, wessen Tochter bist du? Haben wir im Haus deines Vaters auch Platz zu übernachten? Sie sprach zu ihm, ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat. Und sie sagte weiter zu ihm, es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Platz genug zum Übernachten. Da ist Gastfreiheit. Ja? Und ein Leiter, so steht das in der Bibel, wer ein Leiter sein will oder der Ältesten, Diakone und Vorsteher, die sollen gastfrei sein. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Die Braut, die ist gastfrei. Und wenn du keinen Bock hast, Leute aufzunehmen und irgendwie was herzurichten, dann bist du keine Braut. Wenn du irgendwie sagst, naja, muss ich mir erstmal überlegen, vielleicht gibt es da noch eine andere Möglichkeit. Überprüfe dein Herz, ja? Du bist zwar erlöst, aber zur Braut gehörst du nicht. Das sind alles so Merkmale, wo man einfach, weißt du, viele sagen, wenn Jesus wiederkommt, ich bin dabei, die Entrückung, aber er holt die Braut. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht und er holt als erstes die Braut. Und das sagen ja auch viele, da gibt es so viel Streit hier auch auf der Erde. Wir müssen alle durch die Trübsal gehen. Aber meine Bibel sagt, und ich studiere schon 50 Jahre meine Bibel, und meine Bibel sagt mir, dass ich nicht fürs Zorngericht bestimmt bin. Und er sagt mir, er kommt wie ein Dieb in der Nacht und er holt seine Braut nach Hause, bevor der Antichrist richtig auf den Plan tritt. Das habe ich studiert. Das weiß ich. Und das ist aber die Braut, die nach Hause geholt wird. Und wenn du keine Braut bist, dann denkst du, ja, dann muss ich durch die Trübsal gehen. Das kann alles sein. Wir müssen lernen, nicht alle sind Braut. Rebekka war die Auserwählte. So, und das sehen wir jetzt. Dann kommen sie in das Haus, also hier steht erstmal, da neigte sich der Mann und betete vor dem Herrn. So, er freute sich, dass es so gelungen war. Und dann ist er in das Haus des Bruders gegangen und die Tochter lief und berichtete dies alles im Haus ihrer Mutter. Und Rebekka hatte einen Bruder, der hieß Laban, und Laban lief rasch zu dem Mann draußen beim Brunnen. Als er nämlich den Ring und die Armbänder an den Händen seiner Schwester gesehen und die Worte seiner Schwester Rebekka gehört hatte, da die sprach, so hat der Mann zu mir geredet. Da ging er zu dem Mann und siehe, der stand bei dem Kamelen am Brunnen. Also die Braut, die wird erstmal belohnt, weil sie so gedient hat. Ja, da ist eine Belohnung und da wird ein Siegel. Der Heilige Geist ist unser Siegel und er schenkt uns dann Gaben. Aber wir dürfen nicht hinter den Gaben herlaufen, sondern er hat uns Gaben gegeben. Es steht in der Bibel, Jesus ist aufgefahren und er hat Gaben den Menschen gegeben. Aus dem Himmel hat er Gaben geholt und hat den Menschen Gaben gegeben. So, aber jetzt sollen wir aber den Jesus Christus als Person kennenlernen. Wir sollen mit dem Heiligen Geist zusammen sein, nicht mit den Gaben. Und wir sollen nicht den Gaben hinterherrennen. Und hier ist halt, jetzt hat sie ein wunderschönes Armband bekommen, einen goldenen Ring bekommen. Und der Bruder sieht das und die Mutter sehen das und denkt, wow, ein reicher Mann, hol ihn mal rein. Da glitzert erst schon mal diese ganzen Geschenke, ja. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit Geschenken, ganz viele Christen sind so, wir kriegen alle Gaben geschenkt. Und wenn man dann die Heilungsgabe hat, und dann ist dann jemand und hat die Heilungsgabe und macht dann da draußen Geschäft und ist dann der Heilungsprediger und macht dann Evangelisationen und nimmt noch Frühbucherrabatte, damit die für alles voll wird, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Und man hat vielleicht, einer ist ein Evangelist und macht genau diese gleichen Sachen. Da stimmt was nicht. Da muss man merken, da läuten doch alle Glocken, oder? Da denke ich, da stimmt was nicht. Ich lese ja Reinhard Bonnke und ich bin begeistert von diesem Mann. Der hat nie Frühbucherrabatte gemacht. Der hat nie Geld eingenommen für seine, steht da zumindest nicht drin, für seine Zeltevangelisation. Sondern die waren da, weil er Menschen helfen wollte. Die waren da, er hat mal von einer Frau, die hatte eine Diamantenmine. Und da hat er das Angebot bekommen, ich gebe dir ganz viel Geld, was du immer brauchst. Alle deine Schulden sind bezahlt. Ich habe eine Mine und alles, wenn du irgendwie Geld brauchst, es ist alles bezahlt. Und da wollte er schon unterschreiben, fand es ganz toll und dachte, es ist von Gott. Und der Heilige Geist klopft und sagte, hast du mich gefragt? Und er sagte, nee, Moment, ich muss erst mal den Heiligen Geist fragen. Und geht und betet und der Heilige Geist sagt, willst du dich abhängig machen von dieser Frau oder bleibst du abhängig von mir? Bleibst du abhängig vom Heiligen Geist oder willst du dich abhängig machen von einem Menschen? Und dann hat er gesagt, nee, das will ich auf gar keinen Fall. Und dann hat er nicht unterschrieben. Und dann musste er jedes Mal auf die Knie gehen, wenn er Geld brauchte. Er war abhängig vom Heiligen Geist. Und er konnte nicht einfach irgendwas machen, sondern er musste das machen, wozu er berufen ist. Und daran erkennt man, wes Geistes Kind man ist. Und das ist eine Gratwanderung. Und deshalb muss man aufpassen. So, und dann geht es hier weiter. Moment, wo waren wir? Und er sprach, komm herein, du Gesegnete des Herrn, Vers 31. Warum stehst du draußen? Ich habe das Haus geräumt und für die Kamele Platz gemacht. So führte er den Mann ins Haus und zäumte die Kamele ab und gab ihnen Stroh und Futter und Wasser, um seine Füße zu waschen und die Füße der Männer, die mit ihm waren. Und wenn wir das jetzt übertragen, wenn der Eliezer für den Heiligen Geist steht, dann sollten wir Raum machen in unserem Herzen, Platz machen. Da muss alles rausgeschmissen werden hier, damit der Heilige Geist hier einziehen kann mit seinen ganzen Geistern, mit seinen ganzen guten Geistern. Müssen wir Platz machen. Das Alte muss abgeschnitten werden, das Alte muss raus. Und deshalb müssen wir solche Sachen machen, dass auch Blutslinien gereinigt werden, obwohl das alles geschehen ist. Aber wenn da was hochpluppt und wenn da der Heilige Geist sagt, hier, da musst du dich reinigen, das musst du abschneiden. Ja? Das ist jetzt wichtig. Und vor allen Dingen, verlass deine Verwandtschaft. Komm raus aus dem Haus des Okkulten. Verlass alle deine Freunde. Verlass alles, das, was dich beschmutzt, was dich verdreckt, raus. Sonst kannst du nicht heilig werden. Sonst kann ich dich nicht so gebrauchen. Komm raus. Das heißt nicht nur, dass man einmal was abschneidet, sondern man verlässt. Ja? Ich habe mit 15 mein Köfferchen gepackt und war weg. Aus der ganzen Verwandtschaft und meiner ganzen Freundschaft. Weil ich wusste, ich gehe dahin, wo der Brunnen ist. Weißt du, und der Heilige Geist findet die Braut am Brunnen. Der Brunnen steht für das Wort Gottes. Und Rebekka war am Brunnen. Da hat er sie gefunden. Ja, am Brunnen. Wir sollen am Brunnen sein. Und das bedeutet, dass wir jeden Morgen, damit sollte der Morgen anfangen, nachdem du vielleicht gefrühstückt hast, solltest du die Bibel lesen. Das ist die wahre Nahrung. Der Mensch besteht ja nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Ja? Das ist die vernünftige Nahrung. Und damit sollte man voll sein. Und so ist das, Rebekka saß da am Brunnen, ha, und sie hat weitergegeben das Wasser. Und die wahre Braut, die behält das nicht nur für sich, sondern da ist ein Evangelist, da ist eine Liebe, die das weitergeben will. Das, was du erlebt hast, das, was du genommen hast, das willst du weitergeben. Da muss man nicht erst in den Hintern treten und sagen, es wird mal Zeit, dass wir mal wieder auf die Straße gehen. Ne? Und wenn man das unbedingt sagen muss und einen Tritt in den Hintern geben muss, lass es sein, mach es nicht. Die Liebe Gottes drängt mich. Und nicht einen Tritt in den Arsch. Sondern die Liebe Gottes muss mich drängen. Und wenn das nicht da ist, dann hast du keine Liebe zum Wort, dann hast du keine Liebe zu Jesus und hast kaum Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das sind diese Merkmale, wo der Herr sagt, so, und jetzt heißt es, jetzt werde mal eine Braut, krieg mal Hunger, krieg mal Durst. Das muss man eigentlich einer Braut nicht sagen. Als ich Bernd kennengelernt habe, dann war ich immer ganz glücklich, wenn der abends schon mal da war, wenn ich von der Arbeit kam. Da hatte einen Schlüssel schon für mein Zimmer und manchmal war er schon da. Fand ich richtig klasse. Dem brauchte ich nicht sagen, oh, ich will dich mal wieder treffen, sondern, hä? Wir hatten Sehnsucht, uns wiederzusehen. Wir hatten Sehnsucht, miteinander Gemeinschaft zu haben. Und sowas sollte, das ist so die Voraussetzung, Braut und Bräutigam, oder? Dass die verliebt sind. Und dass die Lust haben, miteinander Gemeinschaft zu haben. Dass die Lust haben, auch einander kennenzulernen, auch die Gedanken und auch die Gedankengänge des anderen kennenzulernen. Nicht den Körper. Das ist das Letzte. Wir haben 3 Jahre gewartet. Wir haben erstmal alles andere kennengelernt. Ja, so wir haben erstmal ja, uns, im, was ich ganz toll fand, woran ich Bernd auch, weißt du, Bernd hat immer die Bibel dabei gehabt, immer eine kleine Bibel. So, und als ich mal mit noch einem meine Eltern besucht habe, dann waren wir zu dritt mal spazieren gegangen und Bernd sagt zu dem anderen, geh mal den Weg lang, und er ging den Weg lang, schön blöd. Und Bernd sagte, komm mal mit, Karin, und dann sind wir den anderen Weg lang gegangen und wir setzten uns auf eine Bank und was machte er? Er holte die Bibel raus und las irgendwelche Psalmen oder Sprüche. Ich dachte, Mann, der gefällt mir. Der sitzt am Brunnen. Der sitzt am Brunnen, ja. Und dann haben wir den anderen wieder getroffen, aber da war mir irgendwie klar, also der ist es auf gar keinen Fall, den werde ich nie heiraten. Sondern der sitzt am Brunnen, der hat das Wort Gottes lieb. Und das war so mit eine Voraussetzung, ja. Der hat das Wort Gottes lieb. Nun muss ich auch voraussagen, dass ich natürlich schon Christ war und dass es für mich selbstverständlich war, dass ich einen Mann heirate, der Jesus liebt von ganzem Herzen. Der Jesus liebt. Und ich habe zu Jesus gesagt, entweder ich finde einen, der richtig verliebt ist in dich, oder ich heirate nie. Dann gehe ich nach Indien, weil ich ja Kinder liebte, gehe ins Waisenhaus und kümmere mich da um Kinder. Aber ich heirate keinen Mann, der dich nicht liebt. Auf gar keinen Fall. Dann bleibe ich lieber alleine. Das ist, glaube ich, auch Rebekka, die war auch eine, die das Wort geliebt hat, die Jesus geliebt hat. Denn nun wurde sie hier eingeladen. Er wurde eingeladen und er wollte natürlich sofort nach Hause. Wo war das hier? Vers 33. Und er setzte ihm zu essen vor. Er aber sprach, ich will nicht essen, bevor ich meine Sache vorgetragen habe. Er antwortete, so rede. Er sprach, ich bin ein Knecht Abrahams. Und der Herr hat meinen Herrn reichlich gesegnet, dass er groß geworden ist. Denn er hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Dazu hat Sarah, die Frau meines Herrn, in ihrem Alter meinem Herrn einen Sohn geboren. Dem hat er alles gegeben, was ihm gehört. Und mein Herr hat einen Eid von mir genommen und gesagt, du sollst meinen Sohn keine Frau nehmen von den Töchtern Kanaaniter, in deren Land ich wohne, sondern ziehe hin zum Haus meines Vaters und zu meinem Geschlecht. Dort nimm meinem Sohn eine Frau. Und ich sprach, wenn die Frau nicht will, mir nachfolgen will, da sprach er zu mir, der Herr wird vor dem ich wandle, wird sein Engel mit dir senden und deinen Weg gelingen lassen, dass du meinem Sohn eine Frau aus meiner Verwandtschaft und aus dem Haus meines Vaters nimmst. Nur dann sollst du von dem Eid entbunden sein, wenn du zu meiner Verwandtschaft kommst und zu ihr gehst und diese nicht geben will. Dann bist du von dem Eid entbunden, den du mir geschworen hast. So kam ich heute zum Wasserbrunnen und sprach, o Gott, meines Herrn. Und dann hat er das alles gesagt, was er gesagt hat, was für ein Vlies er gelegt hat. Und als ich damals in Amerika war, und da war ja diese Begegnung, dass da ein Mann mich küssen wollte und plötzlich stand Bären zwischen mir und diesem Mann. Und ich habe diesen anderen Mann weggeschubst und habe gesagt, Bernd, was machst du denn hier? Aber Bernd war gar nicht da. Ja? Aber ich sah ihn. Und ich glaube, ich weiß jetzt, es war der Engel von Bernd. Es war Bernds Engel. Ja? Der war da und der hat mich bewahrt vor dem Mann, der mich da ergriffen hatte. Und dann bin ich gelaufen in die Wohnung meiner Großtante Chicago. Und dann habe ich zu Gott gesagt, Herr, was war das denn? Hä, ist das vielleicht mein Mann? Wieso war er hier? Der kann ja gar nicht da gewesen sein, was war das denn? Und das ging wirklich, also das war mir wirklich sehr suspekt. Und dann habe ich gesagt, Herr, wenn du das warst und wenn das mein Schutz über meinem Haupt ist, dann lege ich jetzt ein Vlies. Und dann habe ich überlegt, na so ein Vlies, was Gideon gelegt hat, ist mir zu blöd. Also habe ich gesagt, okay, wenn ich nach Hause komme, dann den ersten Tag, wo er mich sieht, muss er mich fragen, ob ich seine Frau werden will. Und da er ja noch ein Hippie war, eigentlich gerade erst bekehrt, noch nicht so lange, war das eigentlich alles unmöglich. Aber als ich nach Hause kam und wir haben den ersten Abend zusammen verbracht, da hat er mich das gefragt. Ja? Und von daher wusste ich, das ist mein Mann. Und wo der Teufel dazwischen kam und versuchte, uns wieder zu trennen, als wir verheiratet waren und ich schon zwei Kinder hatte und ich hab mich belügen lassen und denke, ich muss mich scheiden lassen, weil ich ihn nicht mehr liebe, da hat mich der Herr daran erinnert. Das war so wichtig. Das war so wichtig. Der hat gesagt, Karin, ich habe dir diesen Mann ausgesucht. Es war meine Wahl. Ich habe dir diesen Mann ausgesucht. Und der ist treu. Der verlässt dich nicht. Ja? Wir hatten Schwierigkeiten. Und wenn ich das schon mal erwähnt habe, wir können doch gar nicht mehr so zusammenleben. Ja, ich verlasse dich nicht, hat er immer gesagt. Ich verlasse dich nicht. Er war treu. Ja, und das sind so Voraussetzungen, die du jetzt kaum noch findest. Und ich habe letztens schon zu Bernd gesagt, ich bin so dankbar, dass Gott mir diesen Mann auserwählt hat, dass er mir den ausgesucht hat. Und dann sah er auch noch so richtig gut aus. Hätte ich gar nicht gedacht, echt, ey. Er sah aus wie Jesus. Also Gott ist echt nur gut. Der ist nur gut und er hat nur gute Gedanken. Ja, der hat nur gute Gedanken. Über 45 Jahre sind wir verheiratet. 47 Jahre. Und ich bereue keinen Tag, sondern ich danke Gott. Und ich sage, Bernd, ich will nicht ohne dich gehen und du sollst nicht ohne mich gehen. Lass uns zusammen gehen. Hoffentlich ist die Entrückung bald. Weil man kann sich das gar nicht vorstellen. Ne? Das ist so, ja. Wenn Gott jemanden zusammenbringt, dann schweißt er einen auch zusammen. Dann macht er ein Geist und eines Sinnes. Wir waren ja auch zusammen gläubig, wir haben Visionen zusammen gehabt. Wir sind ins Erntefeld, tatsächlich ins Missionsfeld zusammengegangen. Ohne Bernd wäre ich nie nach Indien oder Afrika oder so gekommen. Gott hat mir gesagt, durch Bernd kommst du in deine Bestimmung. Und da bin ich reingekommen. Bernd war derjenige, der gesagt hat, Karin, fang an zu predigen. Und das war schon damals schwierig für Frauen. Aber Bernd hat mir den Weg gebahnt. Und das ist das, was ich denke, wir müssen wieder in die Gesinnung Jesu Christi kommen. Und dann wird dann so rumgehackt und da drauf rum, wir haben ja so diesen Fall, unsere Tochter in Janina, die einen Maulkorb verpasst bekommen hat und darf nicht mehr predigen in Karlsruhe, ja, weil Paulus da geschrieben hat und die Frau habe zu schweigen in der Gemeinde. Ich erlaube nicht, dass eine Frau lehrt. Und wenn man dann den ganzen Satz liest, dann steht da, dass eine Frau lehrt, den Mann zu beherrschen, denn Adam war zuerst. Ja, das würde kein Mensch erlauben, dass man. Und das war in Korinth aber gang und gäbe, weil die haben die Astarte verehrt. Ja? Aber dann wird dann ein Satz rausgepickt von Paulus und da wird dann dran rumgeritten und dann kriegt man einen Maulkorb verpasst und dann heißt das, also eine Frau darf nicht lehren. Und sie soll auch überhaupt nicht, ja, zu schweigen in der Gemeinde und soll zu Hause ihren Mann fragen. Ich habe auch schon gedacht, Paulus, was hast du da verzapft? Und dann denke ich, ja, jetzt musst du Paulus vergeben, dann musst du auch den Kirchenvätern vergeben, die die Briefe von Paulus da reingepackt haben als Bibel. Vielleicht waren die gar nicht dafür bestimmt, sondern nur für Korinth und für Thessalonich oder wo das hingegangen ist. Ja, nach Griechenland. Vielleicht war das gar nicht für alle bestimmt. So, und ich weiß, dass der Rick Joyner, der ist ja öfters mal entrückt worden in den Himmel. Und da hat er in einem Buch geschrieben, da ist ihm Paulus begegnet. Und Paulus hat unter Tränen ihm gesagt, Mann, ich tue schon so lange Buße, was habe ich bloß getan? Was habe ich den Frauen angetan? Es war auch Paulus, der gesagt hat, da ist weder Mann noch Frau, sondern wir sind alle eins in Christus. Das war derselbe Paulus, ja. Und Petrus schreibt dann hinten in seinem Brief, Paulus ist manchmal schwer zu verstehen. An Streitfragen, da müsst ihr nicht hängen bleiben. Ja, das ist, deshalb liebe ich Petrus so. Ne? Ich denke, das ist der Teufel, der hat da was reingeschoben. Und das ist aber nicht Gottes Plan. Denn er hat mir Träume und Visionen gegeben und hat mir gezeigt, ich soll predigen. Und der zeigt ja nicht, du sollst predigen und dann verbietet er zu predigen. Das passt ja alles nicht. Und so denke ich, dass der Heilige Geist jetzt dabei ist, auch aufzuräumen in vielen Gemeinden. Und dass jetzt wirklich was passiert, dass der Wind des Geistes durch die Gemeinden fegt und all dieses Religiöse auch platt gemacht wird. Dass da richtig was passieren wird, das glaube ich. Und dass das Echte offenbar wird und das bleibt bestehen. Das Echte, das, was von Gott kommt, das bleibt bestehen. So, jetzt gehen wir nochmal zu Rebecca hier. Wo waren wir? 24. Ja, dann, die aßen zusammen und dann, da sprachen sie, lasst uns das Mädchen rufen. Also er hat gesagt, er möchte nach Hause. Und die Familie sagte dann, lass doch das Mädchen noch einige Tage lang bei uns bleiben, wenigstens 10. Danach magst du ziehen. Da sprach er zu ihnen, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat meinen Weg gelingen lassen. Lasst mich zu meinem Herrn ziehen. Ja, so, das ist besser. Da sprachen sie, lasst uns das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Mann ziehen? Sie antwortete, ja, ich will mit ihm ziehen. So, vielleicht haben die auch gedacht, er bleibt jetzt noch ein paar Tage hier, dann kommt noch ein bisschen mehr Schmuck raus, dann kommt noch ein bisschen mehr Geld raus. Ja? Aber er sagt, lass mich ziehen. Das ist nicht jetzt dran, hier zu bleiben, hier zu verweilen. Und das Herz von dieser Braut, und so sollte die Braut Jesu Christi sein, die sagte, lass mich ziehen, ich muss zu meinem Bräutigam. Hat ihn zwar noch nie gesehen, aber er sagte, lass mich ziehen, lass mich ziehen. Und am nächsten Tag sind sie losgezogen. Sie wusste nicht, wo sie hinkommt. Es war eine vollkommen fremde Familie. Und so ist das. Wir sind erkauft durch das Blut Jesu Christi. Der Vater hat seinen Sohn gegeben. Und er hat einen mächtigen Kaufpreis bezahlt. Und Jesus hat sein Blut gegeben. Deshalb ist er unser Blutsbräutigam. Uns erkauft mit seinem Blut. So, und dann heißt es, er ruft dann, willst du meine Braut werden? Er nimmt dich nicht einfach, sondern er fragt, willst du meine Braut werden? Und wenn du die Braut werden möchtest, dann musst du alles verlassen, was Welt heißt. Dann musst du alles hinter dir lassen, was Karriere heißt. Dann musst du alles hinter dir lassen, was vielleicht Familie heißt. Du musst alles hinter dir lassen. Die Braut lässt alles hinter sich. Und sie folgt dem Heiligen Geist, dem Brautführer. Sie folgt dem Brautführer zum Bräutigam. Und das ist jetzt die Gemeinde, die wir sind. Wir müssen alles loslassen, was irdisch, was seelisch, was dämonisch ist. Wir müssen alles loslassen und uns hier nicht so gut einrichten und vielleicht noch so schöne Pläne haben, was wir noch alles hier unten alles machen könnten. Denn die Zeit, die wird knapp hier unten. Und nicht, dass wir noch irgendwie darauf ausgerichtet sind, was man noch alles Schönes erleben kann in dieser Welt. Deshalb ruft der Herr, komm raus aus dieser Welt, komm raus aus Babylon, komm raus und lass dich versöhnen mit Gott. Und das bedeutet, komm raus aus all dem, was dich hier unten bindet, was dich hier unten noch hält, lass los. Also weder Auto noch irgendwas, ne? Ich kann doch nicht, und was du dann alles für Gedanken hast, wenn Jesus morgen wiederkommt, dann ist er morgen da und holt dich heim. Dann verwildert der Garten, ist mir gerade auch egal. Das Haus vergammelt auch, ist mir auch egal. Und was mit meinem Auto ist mir auch egal. Ich gehe heim. So, und alles andere ist mir egal. So, und jeder Einzelne steht vor Gott und jeder Einzelne wird von Gott gefragt, willst du meine Braut sein? Und nur der Vater im Himmel weiß, wann er seine Braut abholen darf. Ja? Also Jesus sagt immer nur, ich komme bald, aber das hat er schon vor 2000 Jahren gesagt. Und von daher kann man nicht wissen, ob das morgen, übermorgen oder in 10 oder 20 oder längere Jahre ist. Das weißt du nicht, ja? Nur der Vater im Himmel weiß. Aber wir sollen alle Zeit bereit sein. Alle Zeit alles hinter uns lassen und sagen, ja. Und ich werde ihm entgegengerückt. Ich lasse alles hinter mir. Ich werde ihm entgegengerückt. Das bedeutet auch deine seelischen Bindungen zu deinen Kindern. Nicht, dass die dich hier halten. Ich habe das schon oft erlebt, wenn Menschen im Sterben lagen und sie konnten nicht sterben, weil diese seelische Bindung so sehr stark war, noch zu Menschen hier auf dieser Erde. Und selbst das muss durchtrennt werden. Und das ist so schnell wie möglich, musst du all diese Dinge durchtrennen, damit du mitkommst, damit du nicht hier bleibst. So, und das ist dieser Aufruf, das ist so diese Rebekka, die ist einfach mitgegangen. Also der Demütige dient mit Eifer. Rebekka drängte nicht nur Eliezer, sondern auch die ganzen Kamele und die haben richtig Durst. So, und der Brunnen steht für das Wort Gottes. Die Braut geht täglich und schöpft aus dem Brunnen des Heils, aus Gottes Wort. Und sie trinkt nicht nur selbst, sondern gibt auch anderen weiter. So, und dann kriegst du einen Ring, du wirst versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und du wirst verlobt mit Jesus, das ist dein Bräutigam. Wir sind verlobt jetzt mit Jesus, so steht das in der Bibel. Er ist unser Eheherr, er ist unser Bräutigam. Wir sind verlobt mit ihm. Er gehört mir und ich gehöre ihm. Und deshalb, da muss man alles Irdische wirklich sein lassen. So, und wir können auch sehen, zum Beispiel Rebekka bekam ja dann 2 Söhne. Und der eine Sohn war Jakob und der andere war Esau. Esau war zuerst geboren. Und die Erstgeborenen die bekommen immer das Erbe. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn man dieses Erbe bekommt. Also der Erbsohn kriegt eigentlich alles. So, und Jakob war der Zweitgeborene. Gott hatte aber schon der Rebekka gesagt, weil da war ein Streit im Bauch. Und Gott hat zu ihm, das war so ein Streit in diesem Bauch, dass er sagte, was ist denn hier eigentlich los, oh Gott, jetzt kriege ich Kinder. Was ist denn eigentlich hier los? 2 Nationen, sagte er, du hast 2 Nationen in deinem Bauch. Und sie streiten gegeneinander. Aber der Jüngere, der wird das Erbe haben. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Nun kam Esau, also die haben da auch gestritten, wer zuerst rauskommt. Und Esau hat es geschafft. Und dann hat Esau das aber für nichts geachtet. Und wenn man die Auserwählung, dass du eine Braut bist, für nichts erachtest, wenn du da nicht hinterher bist, das ist, jage jetzt der Auserwählung hinterher. Ja? Jag nicht der Arbeit hinterher, jag nicht dieser Welt hinterher, dem Geld hinterher. Jage deiner Auserwählung hinterher, dass du Braut, dass du Bräutigam bist. Dem jag jetzt hinterher. So, und das heißt die Erwählung festmachen. Wir müssen sehen, wir sind zur Braut berufen, aber nicht jeder ist Braut. Also wenn du dich für Jesus entschieden hast, bist du nicht automatisch Braut, sondern du musst dich dafür entscheiden, auch Braut zu sein. Und du musst alles daran setzen, das heißt, du sitzt am Brunnen, du liebst das Wort Gottes, du liebst es, in der Gemeinschaft der Heiligen zu sein und nicht irgendwo anders. Du liebst es, in einer Gemeinschaft zu sein und du weißt, was deine Familie ist und suchst nicht noch irgendwo anders und gehst nicht immer in irgendwelche Imbissbuden und isst hier ein bisschen was und da ein bisschen was und da ein bisschen was und wächst in eine komische Richtung. Sondern du musst ein Zuhause haben und du musst wissen, wo deine Nahrung, wo die gekocht wird und was da zubereitet wird. Im Internet kannst du dir ja so viele Predigten rausholen, aber da sind so viele Giftpilze. Und wenn du so viel immer im Internet bist, dann ist das, dass du an Imbissbuden bist. Und du isst immer ganz viel Imbiss und es tut deinem Bauch und deiner ganzen Organ nicht gut. Und deshalb muss man wissen, wo gehörst du hin? Welcher Predigt höre ich zu? So, kann ich diese Vision überhaupt teilen? Diese Gemeinde hat die Vision, wir lieben den Herrn. Und wir geben diesem Herrn alle Macht. Wir sagen, Jesus, sei willkommen an diesem Ort. Das ist unsere erste Vision. Wir sagen, Heiliger Geist, sei willkommen. Übernimm du den Gottesdienst. Wir wollen keine Programme. Wir wollen dich anbeten. Wir wollen dich lieben von ganzem Herzen. Wir wollen dir dienen mit allem, was wir sind und haben. Wir haben diese Vision, Bernd und ich. Wir wollen den Schafen dienen. Und wir wollen euch ausbilden. Wir wollen euch mit Gutem füttern. Und wir wollen jeder, dass jeder in seine Bestimmung und Berufung kommt. Aber wenn man immer hier und da guckt und hört und dann verlierst du die Vision der Gemeinde und dann kriegst du immer ganz andere Bilder und andere Visionen. Und dann kannst du gar nicht mehr in eine Richtung laufen. Und dann kommt, ja, da kommt Bauchschmerzen oft bei raus. Und deshalb sagt der Herr, wo ist deine Heimat? Wo bist du zu Hause? Iss von da das Essen. Nimm die richtige und die gute Nahrung und füge dich da ein und werde zu einem Diener. Wenn du Braut bist, dann diene der Gemeinde, wie du dienen kannst. Und sieh zu, dass du vollkommen unabhängig bist von Menschen, dass du abhängig bist alleine von Gott. Ganz alleine von Gott. Unabhängig von Menschen. Du brauchst keinen Seelsorger. Du brauchst niemanden, der dir sagt, wo es lang geht, sondern der Heilige Geist wird dich in alle Wahrheit führen. Und da ist es wichtig, mit dem Heiligen Geist ganz innig zusammen zu sein, dem Heiligen Geist Raum zu geben, dass er dich auch überführen kann. Das steht in der Bibel, der Heilige Geist überführt von Sünde. Er predigt von Gerechtigkeit. Er führt in alle Wahrheit. Ja, das sind nicht Menschen. Menschen und ganz viele Pastoren haben dann noch einen psychologischen Dinge studiert, dass sie das dann auch noch so mit reinfließen lassen. Der Heilige Geist ist viel, viel besser als jeder Psychologe. Er kennt jeden Einzelnen. Er kennt jeden Einzelnen mit Namen und er weiß, wo die Probleme von jedem Einzelnen sind. Und deshalb habe ich mich immer verschlossen. Ich habe nie ein Seelsorgeprogramm mitgemacht. Ich habe keine Seelsorgeausbildung gemacht. Es steht nichts in der Bibel davon. Ich habe keine Ausbildung für Theologie gemacht. Es steht nichts in der Bibel davon. Ich bin da gesessen, wo Jesus ist. Ich habe am Brunnen gesessen und getrunken. Und ich habe mich gefüllt mit dem Wort Gottes. Und ich bin dem nachgejagt, seinem Wort und der Berufung, die er mir gezeigt hat. Und da habe ich mich nicht ablenken lassen von anderen. Vielleicht schon hier und da mal, aber bin immer wieder zurückgekommen. Ich laufe nicht irgendwelchen Luftblasen hinterher, irgendwelchen Seifenblasen, sondern ich laufe meinem Jesus hinterher. Und der enttäuscht nie. Der enttäuscht nie. So, und Esau hat sein Erstgeburtsrecht nicht geachtet. Und so ist das, kann man vergleichen, du bist als Braut berufen, aber es ist dir nichts wert. Es ist dir nichts wert. Ich bin ja errettet, das reicht. Was muss ich jetzt noch Braut sein? Jetzt soll ich jedes Mal im Gottesdienst sein und ich soll dienen und ich soll, nee, und ich muss wieder irgendwas machen. Nee, musst du nicht. Bei Gott ist alles freiwillig. Und der hat hier gesagt, wenn diese Rebekka, wenn die Frau nicht mitkommt, lass sie, dann ist sie das nicht. Es ist alles freiwillig. Auch hier muss keiner was. Sondern es ist freiwillig. Wenn du Braut sein möchtest, dann wirst du von Gott hören, was deine Aufgabe, was deine Bestimmung ist. Und dem wirst du hinterherjagen. Und so ist das auch, dieses Erstgeburtsrecht. Jakob hat dafür gekämpft. Der hat dafür gekämpft, weil es ihm so, so wichtig war. Ja, er hat seinen Bruder betrogen, hat Isaak betrogen, aber hat dafür gekämpft, um das zu bekommen. Seine Mutter hat ihm geholfen, weil sie hat von Gott gehört. Und Isaak musste noch blind gemacht werden, weil er sonst diese Berufung verpasst hätte für seinen Sohn. Ich denke schon, dass Rebekka gesagt hat, was Gott ihr gesagt hat. Aber Isaak hat darauf bestanden, der war, ist zuerst rausgekommen, der kriegt das. Ist mir ganz egal, was du da gehört hast. Und so sind Männer oft. Nee. So, ich sage dann auch, Herr, wenn du mir das gesagt hast, muss es Bernd auch sagen. Wenn ich ihm das sage, glaubt er das nicht unbedingt. So sind Männer oft. Ne? Die müssen das auch direkt von Gott hören. Ich weiß ja auch nicht, warum Gott das nur Rebekka gesagt hat. Dann ist Isaak blind geworden, damit die diesen Betrug machen konnten. Seltsam, ne? Das sind alles Sachen, da denkst du, oh Herr, bewahre mich, oh Gott. Ich will immer deine Stimme hören und will gehorsam sein. Und wenn ein anderer mal kommt und sagt, Gott hat mir gesagt, will ich das nicht gleich abtun. Sondern will das prüfen. Will das wirklich prüfen. So, und das heißt nämlich, einer achte den anderen höher als sich selbst. Ob Mann oder Frau, wir sind alle eins in Christus. So, nun hat Esau das für nichts geachtet und unter Tränen hat er danach gesucht hinterher. Er kommt zu spät, Isaak hat schon Jakob gesegnet und aus Jakob wurde Israel. Und nach diesem Jakob wurde das Land Israel benannt, nach seinen 12 Söhnen, die 12 Stämme Israels. Das ist das Israel, was wir alle kennen. Das war Gottes Plan, das war Gottes Vorhersehung. Und da war einer, der hat seine Auserwählung und Berufung festgemacht und der hieß Jakob. Und er hat dann sogar am Bach mit ihm gekämpft, Jabok. Und er hat gekämpft mit einem Engel des Herrn. Er hat mit Gott selbst gekämpft, deshalb wurde er Israel genannt. Israel heißt der Kämpfer Gottes. Er hat mit Gott gerungen. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Weil er wusste, dieser erschlichene Segen, das ist nicht der wahre Segen. Das ist nicht der wahre Segen. Er wollte den wahren Segen von Gott haben. Isaak konnte diesen Segen nicht wirklich geben, sondern der Segen kommt alleine von Gott. Und wenn wir hier auch irgendjemanden einsetzen, wir müssen von Gott hören. Und wir machen nicht irgendwie nach menschlichem Maßstab. Und wenn wir jemanden ausbilden wollen, dann prüfen wir ziemlich lange. Und Gott spricht. Und Gott testet. Und Gott prüft. Und wenn du in so einer Prüfung bist, dann fang an, mehr und mehr im Lobpreis zu sein. Gott zu danken, zu loben und zu preisen. Und alles Fleisch lass brennen auf dem Altar. Geh immer mehr in den Heiligen Geist. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und lass wirklich das ganze Fleisch brennen. Das ganze Fleisch brennen. Die Braut Jesu Christi spricht niemals schlecht über den anderen. Das steht in der Bibel. Und keine schlechte Rede komme aus deinem Mund. Alles, was auferbauend ist, alles, was gut ist, alles, was zu einem Segen ist, das sprich. Alles andere nicht. Und das ist dann wieder so ein Kriterium. Bist du die Braut Christi, dann sprichst du niemals schlecht über deinen Mann. Dann sprichst du niemals schlecht über deine Kinder oder über deinen Nachbarn oder über irgendeinen Bruder oder Schwester aus der Gemeinde, weil er dich geärgert hat. Sondern du schüttest dein Herz bei Gott aus. Du telefonierst auch nicht irgendwo hin, weil du dich so geärgert hast. Es steht in der Bibel, und lass die Sonne nicht untergehen mit deinem Zorn, sondern gib das erstmal alles Gott ab. Ja? Für wahr, er trug unsere Krankheit, unsere Schmerzen, aber er trug auch diesen ganzen Zorn, den ganzen Ärger, für wahr. Da kannst du das alles abladen, da kannst du das alles hinbringen und lass die Sonne nicht untergehen. Du kannst nicht gut schlafen und du wirst krank, wenn du immer nur mit Grimm einschläfst. Also lass die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn, sondern sieh zu, dass du immer im Frieden bist mit jedermann. Jage dem Frieden nach mit jedermann. Und dann kannst du gut schlafen. Ich kann eigentlich nachts immer sehr gut schlafen. Und ich danke Gott dafür, weil ich schlafe ein, indem ich bete für meine Familie und dann bin ich weg. Und so, ich denke, ja, all diese ganzen Sachen, die aufwühlen, da bin ich morgens im Wald und gebe das alles. Erstmal bete ich ganz lange in anderen Sprachen und dann verständlich. Und dann bleibt nicht mehr viel übrig, dann ist das meiste schon weg. Halleluja. Und der Heilige Geist möchte uns zu einer Braut machen, ohne Flecken und ohne Runzel. Eine Braut, die Gott wohlgefällig ist. Eine Braut, die ebenbürtig ist dem Bräutigam. So wie wir, wie Jesus ist, so sind wir jetzt hier in der Welt. Wir sollen die Menschen heilen Und wenn du jetzt so siehst, die Nachbarn, oder du gehst durch die Geschäfte, du siehst, wie viel Krankheit, wie viel Elend, wie viel Schwäche. Und eigentlich, da müssen die Dämonen müssen quieken und wir müssen die Hände auflegen und die müssen alle geheilt sein. Das ist ein Weg, oder? Das ist ein Weg, wo wir lang gehen, weil wenn wir so sind wie Jesus, als er über die Erde ging, da quiekten die Dämonen und schrien, hey, es ist noch zu früh, schmeiß mich nicht in den Sheol. So, da quiekten die Dämonen. Menschen gingen nur vorbei und die blutflüssige Frau hat nur das Gewand angefasst und war geheilt. Da ging Kraft von ihm aus. Und so wie er ist, sagt er, wie er hier in der Welt war, so wie er ist, so bist du jetzt hier in dieser Welt. Das ist die Braut. Die Braut soll offenbar werden. Das ist, warum wir auch Yom Kippur gefeiert haben. Haben wir die gefeiert? Ich habe zumindest darüber gepredigt, ja? Wir haben alles bereinigt, hoffe ich, von dieser Zeit Rosh Hashanah bis Yom Kippur. Alles bereinigt. Und wir wissen, wir stehen im Buch des Lebens. Und Yom Kippur, da ist alles ausgelöscht. Und Jesus hat das Blut hineingebracht in das Allerheiligste. Und wir sind frei. Wir sind frei. Das ist der hochheilige Tag von Israel. Das war gestern. Dann haben sie wieder Anschläge gemacht in England. Und es waren auch Anschläge geplant in Deutschland. Aber diese Hamas-Mitglieder haben sie erwischt, Halleluja. Und da lass uns auch weiter für beten, ja. Lass uns beten und immer wieder das Schofar einsetzen gegen die Mächte der Finsternis. Dass die hier keine Macht bekommen. Dass die hier nicht machen können, was die wollen, die bösen Geister. Sondern die sind gebunden. Und das Schofar ist eine mächtige Waffe. Ist eine mächtige Waffe. Und Gott sei Dank hat er uns diese Waffe gegeben. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich lese ja gerade Jonathan Kahn. Und der war nicht nur in Indien, wo Tausende, wo er sein Schofar geblasen hat. 17.000 haben ihr Leben Jesus übergeben. 17.000 haben dann im nächsten Moment geschrien, als er das Schofar nahm. Und es war ein Massenexorzismus. Die Dämonen mussten raus, als sie das Schofar hörten. Dann ist er nach Kuba und dann hat er das Gleiche gemacht. Und da ist Fidel Castro, da ist er sogar auf die Knie gegangen. Damals lebte er noch. Und er ist in andere Länder, er ist in Nigeria gewesen. Und in Nigeria war er in einer riesengroßen Versammlung. Und dann hat er da gepredigt und dann kam der Regent von diesem Staat und er kam mit einem königlichen Gefilde da rein, setzte sich vorne hin und nachdem er von der Liebe Jesu gepredigt hatte, da hat dieser König seine Purpursachen ausgezogen, hat sich hingekniet und hat gesagt, es gibt nur einen einzigen König und der heißt Jesus Christus. Und dann hat er sein Schofar genommen und hat geblasen gegen die Mächte der Finsternis. So, und der Schofar ist eine mächtige Waffe. Und er hat dann gesagt zu dem Regenten, diese Waffe bringt Freiheit in deinen Staat. Ja, also wir haben hier eine Waffe geschenkt bekommen, die mächtig ist gegen Mächte und Gewalten. Gegen Mächte und Gewalten. Und ich denke, Gott führt uns jetzt hinein, weil wir gehen in einen Herbst und Winter hinein. Wir haben keine Ahnung, wir spüren nur alle was. Ne? Das ist wie die Ruhe vor dem Sturm. Aber Gott sagt, habe keine Angst, ich bin mit dir. Ich bin in dir, ich bin um dich herum. Ich sorge für dich und ich bringe dich in meine Sicherheit. Amen. Amen.